Ja, dürft euch setzen und mir den zweiten Thessalonicher Brief aufschlagen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Wir wollen heute bei diesem Kapitel die letzten zwei Verse anschauen, die Verse 11 und 12, aber wir wollen, weil er Bezug nimmt auf das, was vorher dasteht, ab Vers 3 wieder lesen. 2. Thessalonicher, Kapitel 1, ab Vers 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringt, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir wollen noch zusammen beten. O Herr, wir bekennen, dass wir nicht in der Lage sind, dein Wort zu verstehen, es sei denn, du belehrst uns. Und auch das würde nicht reichen, wenn du uns nicht erleuchtest und uns Verständnis und Einsicht gibst. Und auch hier brauchen wir weiter deine Hilfe, dass du uns Glauben schenkst, sodass wir dein Wort im Glauben annehmen und dass du uns die Werke gibst, die Verbindung zu unserem Leben, damit das auch Fundament und Tragweite in unserem Leben hat. O Herr, und gleichzeitig musst du uns retten von all den Dingen, die uns wiederum das stehlen wollen, was du uns gegeben hast. Wie abhängig sind wir von dir? Und so kommen wir in dieser Abhängigkeit und bitten dich um deine Hilfe. Leite uns um deines Namens willen, damit Christus in uns gepriesen wird und die Größe der Erlösung und du verherrlicht wirst durch uns. Wir bitten dich dieses, weil du ihn erheben wolltest und erhoben hast und weil du bestimmt hast, dass sein Name über alle Namen sein soll und dass er in Ewigkeit gepriesen und geehrt werde von allen deinen Heiligen. So leite uns nun in dieser Zeit des Nachdenkens über dein Wort. Amen. Lass mich noch einmal das Gebet lesen. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Mein Thema heute wird sein, beten gemäß der Gnade, oder wir könnten sagen, entsprechend der Gnade. Das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Entspricht mein Gebet der Gnade Gottes? Passen die beiden zusammen? Ist da eine Übereinstimmung zwischen der Gnade Gottes und meinem Gebet? Danke. Das ist schon etwas sehr, sehr Entscheidendes. Und wir haben hier von Paulus ein Gebet von Paulus, er war das Mittel, durch das Gott es offenbart hat, vom Heiligen Geist ein Gebet bekommen, das uns hier hilft. Es bringt uns genau dahin, als Gottes Kinder, dieses Gebet beten zu lernen. Beten zu lernen, entsprechend der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Nun, unser Text beginnt mit einem Deshalb. Aber vielleicht will ich uns vorher noch ein paar Fragen stellen, die uns ein bisschen mit hineinnehmen sollen in diesen Text. Wenn das Volk Israel, wir haben das ja heute gelesen, wenn das Volk Israel kämpfen sollte gegen Amalek, welchen Wert hatte das Aufheben der Hände von Mose auf dem Berg? Macht der Text es nicht eindeutig, dass dort auf dem Berg die Entscheidung fiel? Es heißt, wenn Mose die Hände erhob, siegte Israel. Ließ er die Hände sinken, siegte Amalek. Ist das die Bedeutung von Gebet in deinem Leben? Ist das dein Verständnis von der Zentralität des Gebetes, das Gott erbeten werden möchte? Entsprechend der Gnade. Was ist Gnade für dich? Was ist das Maß der Gnade? Wie groß ist die Gnade Gottes wirklich? Welche Gnade meinst du empfangen zu haben oder erwartest du von Gott? Denn mein Verständnis von Gnade sagt auch, was ich von der Gnade erwarte. Und vor allem das, was ich erwarte, bestimmt ja meine Gebete. Wenn mein Gebet ehrlich ist, wenn mein Gebet wirklich ein Gebet ist, wo ich von Gott Dinge haben will, dann kann ich sie nur empfangen auf der Grundlage der Gnade. Das heißt, mein Gebet entspricht in großen Teilen dem, was ich von der Gnade halte. Was denke ich von der Gnade? Soll die Gnade Gottes nur sicherstellen, dass nach dem Tod mit dir alles okay ist? Das heißt, soll die Gnade nur sicherstellen, dass, jetzt lese ich wieder von Vers 8, dass du vor dem flammenden Feuer errettet wirst, wenn Gott Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Was soll Gnade in deinem Leben tun? Soll sie dich einfach nur davor erretten, dass dieses Gericht dich trifft? Dann hast du ein falsches Verständnis von Gnade, wenn das alles ist. Soll Gnade nur dir die Sicherheit geben, dass nach dem Tod alles in Ordnung ist, dass du in den Himmel kommst? Soll Gnade dir nur die Sicherheit, dir nur das Gewissen beruhigen, sodass du kein schlechtes Gewissen mehr hast, wegen deiner Fehltritte, wegen deiner Sünden und wegen all deinem Leben? Soll das Gnade tun? Schaut, wer so von Gnade denkt, wem das die Gnade ist oder wer diese Gnade sucht, der muss sich selbst hinterfragen, ob er überhaupt die Gnade kennt. Das ist eine selbstsüchtige Gnade. Das ist eine Zuflucht zu einer Gnade, die, wo es eigentlich nur um dich geht und nicht um die Ehre Gottes. Das ist aber das Ziel dieses Gebetes. Schaut den letzten Vers. Schaut, die wahre Gnade ist weit größer. Die wahre Gnade kommt als Strom in unser Leben hinein, als Macht des Handelns Gottes in das Leben eines Gläubigen und ist eine fortlaufende Gnade, die sich mächtig erweist, wie es hier im Text heißt, bis zur Vollendung des Gläubigen. Nämlich, dass Gott verherrlicht wird. Gehen wir ganz praktisch auf diese Thessalonicher ein. Kann es sein, dass die Herrlichkeit der Gnade und das, was Gnade vermag, nur sichtbar werden kann in deinem Leben, wenn du leidest? Kann es sein, dass die Herrlichkeit deines Glaubens und die Herrlichkeit dessen, was Gott in deinem Leben angefangen hat, erst dann offenbar wird, wenn du verfolgt wirst? Wenn dein Glaube in harte Prüfungen gestoßen wird? Kann es sein, dass ohne, dass das Wohlleben und das gute Leben, das du vielleicht gerade hast, der Grund ist, warum du ein Diamant bist, den man gar nicht erkennt, weil er umhüllt ist von Stein, oder dass er gar nicht leuchtet, dass man gar nicht sieht, wie sehr er die Farben reflektieren könnte, weil er nicht ordentlich bearbeitet worden ist? Schau, das sind Dinge, die sehr hilfreich sind zu bedenken, wenn wir an diesen Vers hineinschauen. Paulus beginnt hier damit, er sagt deshalb. Und dieses deshalb bringt uns zurück auf das, was er vorher gesagt hat. Natürlich auch auf das, was er später noch sagen wird. Aber in erster Linie, glaube ich, nimmt er Bezug auf das, was er vorher gesagt hat. Warum betet Paulus hier? Paulus betet hier, weil er in Vers 10 und 11 gesagt hat, also erstmal Vers 10, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Also er sagt, dass der Herr kommen wird und Gericht üben wird. Und nun sagt er aber, dass bei den Gläubigen, die einen werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, bei den Gläubigen aber, sagt er, wird er verherrlicht werden und bewundert in denen, die glauben. Dann hat er vorher gesagt in Vers 7, aber euch, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Er sagt, Gott wird euch Ruhe geben, Gott wird euch Frieden geben, Gott wird dann wiederkommen und dann werdet ihr eingehen in die wahre Herrlichkeit, zu der er euch berufen hat. Reicht das schon aus für das Deshalb? Nun, es ist die Grundlage für das Deshalb, aber es ist nicht das, was wirklich alles ausmacht. Und hier sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Punkt und der Punkt liegt darin, dass wir dieses nicht übertragen können auf jeden Menschen und es wird heute leider überall gemacht. Paulus geht nämlich weiter und sagt, denn unser Zeugnis bei euch hat Glauben gefunden. Paulus redet also nicht nur von einer ewigen Berufung und tut so, als wären alle, die da wären, einfach Teil dieser Berufung. Nein, er macht ganz klar den Unterschied. Es gibt die, die errettet sind, deren Ziel, deren Ende das ewige Leben ist, Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, in Ewigkeit. Und es gibt die, die auf ewig verdammt sind und verloren sind, ohne Gott und deren Gericht sicher ist. Nun, wenn er von der Errettung der Heiligen spricht, dann machen wir das heute oft in Predigten so, dass wir so tun, als würde die ganze Herrlichkeit und die Gnade allen Menschen gelten und als würden alle Teilhaber dieser Gnade werden und wir bräuchten hier keinen Unterschied machen. Doch wir müssen einen Unterschied machen. Und Paulus macht hier den ganz einfachen Unterschied in zwei Dingen, aber hier vor allem erwähnt er nur einen Punkt, nämlich er sagt, unser Zeugnis an euch ist aufgenommen worden. Wir haben den Glauben bei euch gesehen. Das Wort Gottes soll gepredigt werden, allen Nationen, in allen Sprachen und allen Völkern. Und das ist der Auftrag der Gemeinde, dieses Evangelium zu verkündigen. Aber nur der wird errettet, der in dem verkündigten Wort durch Menschen, ja, Menschen verkündigen es, aber dieses Wort kommt zu Menschen und Gott macht einen Unterschied. Menschen empfangen das Wort nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Die sagen dann nicht, der hat mir gesagt, sondern sie sagen, ja, der hat mir gesagt, aber ich habe verstanden, Gott hat geredet, Gott hat geredet. Und Paulus kann den Ephesern, obwohl Jesus nie in Ephesus war, sagen, ihr seid selbst von Christus gelehrt worden, aus dem einfachen Grund, weil sie das, was Paulus ihnen verkündigt hat, haben, klar aufgenommen haben, als Gottes Wort, als das Wort des Schöpfers, des Erhalters und dessen, der Gericht üben wird über Himmel und Erde. Und so haben sie das Wort empfangen. Und die Frage ist, wie nimmst du das Wort auf? Wie hast du das Wort empfangen? Ist dieses Wort für dich Gottes Wort, das du im Glauben angenommen hast? Dann ist dieses Wort mächtig in dir, es wird wirksam. Es ist das Wort der Wiedergeburt. Und Paulus sagt, ich sehe die Zeichen des Glaubens bei euch und deshalb bete ich. Warum? Weil sie der Beweis ihres Glaubens oder der Anfang ihres Glaubens, muss ich so sagen, der Anfang ihres Glaubens bedeutet für Paulus, nicht einfach so, jetzt habt ihr die Gnade empfangen und jetzt müsst ihr euch mal bemühen, auch wirklich schön christlich zu leben. Nein, das bedeutet für Paulus, Gott hat deutlich gemacht, dass er das Ziel hat, euch in seine Herrlichkeit zu bringen. Dass er das Ziel hat, Christus in euch groß zu machen. Dass er das Ziel hat, euch zu verändern, bis er euch vollendet hat in seine Herrlichkeit. Ihr seid Kinder der Hoffnung. Dass ihr nicht Teil dieser Welt seid, dass eure Hoffnung nicht in dieser Welt ist, sondern im Gegenteil, dass ihr darum von dieser Welt verworfen werdet, verfolgt werdet, misshandelt werdet, verkannt werdet, aber der Tag des Herrn kommt, wo offenbar wird, was Gott in euch angefangen hat. Wenn aber Gott etwas angefangen hat, dann wird er es zum Ziel führen. Ich bin überzeugt, sagte den Korinthern, dass der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf seinen Tag. Deshalb betet er. Wenn man noch eine weitere Frage beantwortet, warum betet er dann? Wenn Gott sich das doch vorgenommen hat, sie zu vollenden, und wenn das doch die sichere Verheißung der Gnade ist, weil alles, was sie empfangen, nun aus Gnade empfangen wird, warum betet Paulus dann noch? Schaut, und jeder, der die Bibel verstanden hat, der wird diese Dinge nie gegeneinander ausspielen. Gottes Ratschluss und die Bitte, dass Gott tut, was er verheißen hat. Im Gegenteil, beim wahren Gläubigen sind alle Verheißungen nicht einfach Zusagen Gottes, bei denen er sich zurücksetzt und den Daumen dreht, sondern das sind für ihn Grundlage, sie sind für ihn die Grundlage des Gebetes. Des Gebetes. Als Gott dem David sagt, ich werde deinen Nachkommen auf den Thron setzen und der wird in Ewigkeit herrschen, was macht David? Er geht in den Tempel, fällt vor Gott nieder und sagt, Herr, so tue nun, was du verheißen hast. Er betet natürlich erst an, er dankt Gott für die Verheißung. Er sagt, Herr, du hast zu deinem Knecht über Dinge geredet, die weit über seine Zeit hinausgehen. Den ich mal begreifen kann. Aber er sagt dann, nun handle doch an mir, so wie du gesagt hast und wie du verheißen hast. Warum? Weil er verstanden hat, dass das die Grundlage des Handelns Gottes ist. Der Gott, der Dinge bestimmt hat, hat bestimmt, dass sie im Gebet gegeben werden und durch Gebet gegeben werden. Israel sollte den Sieg über Amalek haben, aber nur durch Gebet. Israel soll das Land in Besitz nehmen, weil Gott es Abraham, Isaac und Jakob durch einen Eid zugesagt hat. Also Gott hat es versprochen. Sollten sie sich nicht zurücksetzen und sagen, okay, wir warten, bis Gott uns das Land gibt? Nein, Gott selbst sagt, geht hin und nehmt es ein. Ich bin mit euch. Entschuldigung. Und seht, das ist die Grundlage, warum Paulus so betet. Kommen wir zuerst zu der ersten Bitte, dass ihr euch alle, vielleicht noch die Qualität des Betens oder die Merkmale seines Betens. Er sagt, Er sagt, wir beten alle Zeit für euch, alle Zeit. Er sagt also nicht einfach, wir beten, weil es, wir haben das mal gebetet, wir werden es mal beten, sondern er sagt, alle Zeit, beständig, beharrlich. Merkt ihr, was Paulus tut? Er sieht, was Gott für sie verheißen hat. Nun bringt es ihn dahin, beharrlich um diese Dinge bei Gott zu bitten. Vielleicht müssen wir uns hier nochmal etwas Grundsätzliches vor Augen halten, bevor wir weitergehen auf den Inhalt der Bitten. Wenn er sagt, wir beten, dann bedeutet es etwas. Wenn du sagst, du betest, was bedeutet es dann für dich? Wir könnten nämlich ganz schnell auf den Inhalt der Bitten eingehen und vergessen, dass Beten bedeutet, dass ich abhängig bin, etwas von Gott zu empfangen. Und dass ich mich zu der Quelle wende, die alleine es tun kann. Das heißt, ich kann mir nicht selbst helfen, ich kann es mir nicht selbst aneignen, sondern ich bekenne meinen Mangel in diesen Sachen, ich bekenne meinen Mangel in diesen Sachen, die ich bitte, und gehe zu der Quelle, die diesen Mangel beseitigen kann. Jetzt kommen wir zur ersten Bitte. Warum ist das so wichtig? Weil er hier sagt, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache. Dass unser Gott euch der Berufung würdig mache. Wenn ich also dafür bete, dass Gott mich der Berufung würdig mache, dann bekenne ich, dass viel es in mir und vieles bei mir nicht dementsprechend entspricht, wozu ich berufen bin. Es ist ein Mangel an Übereinstimmung. Und das Leiden unter diesem Mangel, dass die Anerkennung, dass dieser Mangel groß ist und dass dieser Mangel nicht gut ist und dass er unbedingt beseitigt werden müsste, macht das Gebet aus. Wenn Paulus für die Thessalonicher dafür betet, dann sollen wir füreinander dafür beten. Du wirst aber nie wirklich mit diesem Ernst, mit dieser Beharrlichkeit die Hände hochheben und sagen, Herr, gib uns, wenn du nicht verstehst, dass du diesen Mangel hast. Wir waren mal bei einer Jahrgangselternversammlung in der Marienschule. Und der Direktor stand auf und waren wahrscheinlich 200 Eltern oder 300, ich weiß nicht genau, also der Raum war voller Leute. Und da kam er zu dem Punkt und sagte, also der erste Punkt war, unsere Schule ist vor allem dafür da, den christlichen Glauben zu fördern. Merkt euch das, liebe Eltern, das ist das erste Ziel der Schule, sagte er. Aber dann ging er auf einen ganz entscheidenden Punkt ein. Er sagte dann, und ihr, liebe Eltern, müsst darauf achten, wie eure Kinder angezogen sind. Wie eure Kinder angezogen sind. Und er sagte, wenn eure Kinder sind nicht nur eure Kinder, eure Kinder sind nicht nur bei uns in der Klasse, sondern eure Kinder gehen von hier aus direkt in die Innenstadt von Limburg. Schule ist in Limburg. Und dann repräsentieren sie mit ihrer Kleidung unsere Schule. Und es ist nicht egal, wie sie angezogen sind. Merkt euch das. Und bitte achtet darauf, dass nicht wir das als Schule machen müssen. Das heißt, er hatte eine Sichtweise von der Schule und er wusste, diese Schule, die Schüler sind Repräsentanten der Schule, wenn sie in die Stadt gehen. Und er sagt, die Kleidung der Kinder ist nicht egal. Warum? Weil mit ihrer Kleidung proklamieren sie ihre Schule. Das ist, was gemeint ist mit gemäß, angemessen, angemessen. Repräsentierst du deinen Erlöser? Den Gott, der dich berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. bist du eine angemessene, entsprechende Proklamation der Erlösung, die Christus für dich erworben hat. Merkt ihr, darum geht es. Selbst bei den Kleidern ist es so. Ne? Manche Leute sieht man an, der gehört zu der Ideologie, der gehört zu der Ideologie, der vertritt das und der vertritt das, weil seine Kleider das sagen. Bei manchen Leuten sagen die Kleider einfach nur, Mode ist wichtig. Das, was in ist, muss ich anhaben. Aber merkt ihr, was sie vertreten? Sie vertreten eine Autorität über ihrem Leben. Entspricht es dem, was die Bibel lehrt? Nein, Kinder Gottes sind dafür da, die Autorität ihres Erlösers zu proklamieren. Von dem kleinsten Verhalten bis zu den großen Dingen, die sie sagen und reden. Wer ist Gott? Wer ist Gott? Was ist, wofür lebst du? Was ist das Ziel Gottes? Welche Erlösung hast du empfangen? Schaut, und gerade dieser eine Punkt, ob ich den Herrn erwarte, dass er kommen wird, um einen neuen Himmel und eine neue Erde aufzurichten, dass er die Gottlosigkeit richten wird und dass kein Gottloser vor ihm bestehen wird, ewiges Verderben von seinem Angesicht und von der Herrlichkeit seiner Macht. Proklamiert dies mein Leben. Wandelt würdig der Berufung. Ich sage das so als Ermahnung, aber schaut, hier steht es als Gebet. Siehst du den Mangel darin? Und treibt dieser Mangel dich zum Herrn, dass er doch diesen Mangel beseitigt, weil dies Inhalt der Gnade ist, die Gott uns in Christus gegeben hat. Also Gott ist es, der, zu dem er die Zuflucht nimmt, dass er sie der Berufung würdig mache. Die nächste Bitte ist, und alles Wohlgefallen der Güte. Jetzt teilen wir das einfach ein, wir können das auch zusammennehmen, weil natürlich gibt es Überschneidungen von dem Ganzen, aber ich möchte es getrennt betrachten. Es heißt hier, alles Wohlgefallen der Güte in Erfüllung bringe und dann und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe. Er nimmt sozusagen das, was Gottes Ziel ist, zusammen, aber er teilt es auf in diese zwei Bereiche. Was will also Gott machen? Also was soll also Gott an ihnen tun? Er soll alles Wohlgefallen der Güte in zur Erfüllung bringen, voll machen. Hier sind wir wieder bei dem, was wir von der Gnade erwarten. Die Brüder von Josef könnten einfach zufrieden damit sein, wenn Josef sie nicht mehr verfolgt, sodass er sie tötet und umbringt, weil sie ihn so gemein behandelt haben. Und wenn Josef dann sagt, ich lasse euch in Ruhe, aber geht und bleibt in Kanaan, dann wäre das schon eine große Barmherzigkeit und Güte von Josef aufgrund all das des Unrechts, das sie ihm angetan haben. Josef füllt ihre Säcke, er nimmt kein Geld von ihnen und als es dann klar ist, dass er der Bruder ist, sagt er, kommt her, ich will euch versorgen, solange ihr lebt. Er sagt, die Kornspeicher sind offen, sind voll für euch, ihr dürft jederzeit kommen. Ganz Ägypten musste alles verkaufen, um jedes Mal Brot zu bekommen zum Überleben. Aber die Brüder, sie bekamen alles frei. Warum? Weil es die Liebe des Bruders war zu ihnen. Der Reichtum des Bruders gehörte der ganzen Familie. Schaut, darum geht es hier. Das Wohlgefallen der Güte. Als Gott einen Ratschluss fasste, dass er ein Volk erlösen wollte, dann hat er sich nicht nur vorgenommen, sein Volk zu versöhnen, dass sie nicht in die Hölle kommen. Er hat sich nicht nur vorgenommen, ihre Schuld zu vergeben, sondern er hat sich vorgenommen, die überreiche Größe seiner Barmherzigkeit und Freigebigkeit an ihnen so damit zu überschütten, dass der Reichtum der Güte, der Reichtum der Gnade an ihnen offensichtlich groß wird. Er hat es vorher gesagt. Er hat gesagt, dass an jenem Tag, wenn er kommen wird, verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Im Ezekielbuch haben wir so ein Da haben wir die Geschichte von dem Volke Israel und Gott beschreibt sie wie ein Kind, das die Eltern nicht wollten. Sie schmeißen es einfach dahin nach der Geburt und das Kind ist dem Tod übergeben. Es liegt in seinem Blut, niemand kümmert sich darum. Und dann kommt der Herr vorbei und er nimmt das Kind und er wäscht es und er pflegt es und er schmückt es. Und er schmückt es so sehr, dass es die ganze Herrlichkeit Gottes präsentiert, in aller Kleidung, im ganzen Reichtum, in allem, was diese Frau darstellt. Das ist das Bild hier. Das ist Gottes Absicht mit jedem Gotteskind. Die ganze Herrlichkeit seiner Güte, seines Wohlwollens, seiner Barmherzigkeit, so groß zu machen an ihnen, dass auch wenn es jetzt auf der Erde noch zu großen Teilen verborgen ist, wenn er kommen wird und sie dann vor ihm erscheinen, das Ausmaß dieser Herrlichkeit den Himmel jubeln lässt. Denn in den Heiligen wird er bewundert. Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit, sein Reichtum wird in den Heiligen bewundert und er wird gerühmt darüber. Und schaut, er sagt, dass alles Wohlgefallen vollenden soll. Alles Wohlgefallen der Güte. Das Wort Güte hier ist im Nomen. Das heißt, er will sagen, nur der gut ist, der soll alles erfüllen. Das müssen wir aber in Bezug noch nehmen zu den Thessalonichern. Hier werden sie sind gläubig geworden und sofort bricht die Verfolgung los. Sie werden enteignet, bestraft, in Gefängnis geworfen, manche getötet und so weiter. Und Paulus hat kein anderes Wort für ihre Situation als das Wohlgefallen der Güte. Das hat sehr viel damit zu tun, wie du mit schwierigen Umständen umgehst, mit Entbehrungen, mit Leid, mit scheinbaren Ungerechtigkeiten, die du zu ertragen hast. Gott ist gut. Gott ist gut. Aber schaut, Gott ist gut bedeutet für die Kinder Gottes, dass Gott beschlossen hat, sein ganzes Gutsein in jeder Hinsicht an ihnen offenbar zu machen und den Reichtum dieser Güte Gottes überaus herrlich zu machen. Wie es in Jeremia steht, er hat gesagt, ich will meine Furcht in ihr Herz legen, damit ich mich freuen kann, ihnen wohl zu tun. Gott schafft die Voraussetzungen, damit er beständig darüber jauchzt, seinen Kindern Gutes zu tun, trotz des großen Mangels. Wiederum sehen wir, es ist der Ratschluss Gottes. Der Ratschluss Gottes lässt Paulus beten, und zwar beharrlich beten, dass Gott genau das an seinen Kindern hier in Thessalonich hervorbringen sollte. Und dann das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringen. Manche, und ihr merkt das auch sehr stark, wenn ihr Kommentare lest, manche nehmen das Wohlgefallen der Güte, beziehen es auf den Menschen und sagen, es geht darum, dass wir ja keine Kraft haben zu tun, was wir wollen nach Römer 7. Also, dass Gott uns die Kraft geben möchte, dass wir auch das ausführen, was wir wollen. Nun, das ist biblisch richtig, auch logisch, aber man merkt bei den Kommentaren sehr schnell, ob sie in einer Zeit der Verfolgung geschrieben sind, wie die Thessalonicher waren, oder zu guten Zeiten. Ich glaube, da kann man schon auch sehr viel merken von der Art und Weise, was man hier im Vordergrund sieht. Aber ich würde hier eher wiederum, weil es auch ein Gebet ist, vor allem die Seite Gottes sehen, nämlich das, dass Gott hier der ist, der handelt. Und wenn er dann sagt, nämlich das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, dann zeigt er uns, dass Gott der Anfänger des Glaubens ist. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und Paulus betet hier, dass Gott selbst diesen Glauben, dass Gott selbst diesen Glauben, den er angefangen hat, in Kraft zur Erfüllung bringt. Und er spricht von der überaus großen Kraft, die in den Gläubigen wirksam ist. In Epheser 1 hat er es so im Gebet formuliert. Er hat gebetet dafür, dass sie erkennen mögen, was die überragende Größe der Kraft Gottes ist in den Glaubenden. Ihr kennt das Beispiel von Hiob, aber ich will es hier gerade nochmal wiederholen. Hiob glaubte, dass Gott ihn gesund machen könnte. Und Hiob glaubte, dass Gott ihm Recht schaffen könnte gegenüber seinen Freunden, die ihn die ganze Zeit anklagten, dass er wegen Sünde leidet. Und der Elio fasst es so zusammen, er sagt, du betest dafür, dass Gott die ganze Welt umkrempelt, damit es dir besser geht. Das heißt, der Glaube Hiobs war so groß, dass er bereit war zu beten, dass Gott die Welt umkrempelt, damit es ihm besser geht. Aber Elio klagt den Hiob an, dass sein Glaube viel zu gering ist, viel zu schwach ist. Dass sein Glaube nicht das richtige Ziel hat. Warum? Weil er sagt, der Gott, der die ganze Welt umkrempeln kann, kann er nicht machen, dass du Gott Loblieder singst in der Situation? Kann er nicht machen, dass du dankst und preist und anbetest? Paulus hat gesehen, dass Gott in den Thessalonichern einen Glauben gewirkt hat, wo er am Anfang noch sagt, Timotheus, geh mal hin und guck, ob die noch im Glauben sind. Und als Timotheus zurückkommt und sagt, deren Glaube ist gewachsen, da jauchzt er und dankt. Und genau hier ist er mittendrin und sagt, und darum bete ich nun weiter, dass der Glaube wächst und wächst und wächst. Und was soll der Glaube offenbaren? Die Kraft Gottes soll er offenbaren. Die Kraft Gottes hat den Glauben angefangen. Aber die Kraft Gottes soll es sein, die offensichtlich wird in eurem Glauben, dass auch wenn der Druck zunimmt, die Schwierigkeiten zunehmen, die Härte zunimmt, der Glaube umso stärker ist, sodass ihr als Überwinder des Glaubens in Gottes Herrlichkeit eingeht. Darum geht es. Und dafür betet er. Jesus sagt seinen Jüngern, betet zu jeder Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet, dem allen zu entfliehen. Und er spricht von der letzten Zeit und der großen Bedrängnis. Und er sagt, betet zu jeder Zeit, dass ihr würdig geachtet werdet, dem allen zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Niemand wird in Gottes Herrlichkeit gehen, ohne dass sein Glaube überwunden hat. Bete für den Glauben. Bete, dass jede Anfechtung, jede Schwierigkeit deinen Glauben stärken und mehren soll. Bete, dass du heute das empfängst, was du morgen brauchst, um als Überwinder durch die Anfechtung durchzugehen. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. Was sagt Martha und Maria zu Jesus? Wärst du hier gewesen, unser Bruder wäre nicht gestorben. Sie glaubten, dass Jesus die Macht hat. Aber Jesus lässt, der Macht hat, den Lazarus vor dem Tod zu bewahren. Und Jesus lässt den Lazarus sterben. Warum? Damit ihr Glaube gestärkt wird, dass sie erkennen, dass dieser Gott Tote auferweckt. Brauchten diesen Glauben nicht die Thessalonicher? Sie sehen, wie jemand hingerichtet wird wegen seines Glaubens. Und sie wussten, das ist nicht das Ende, denn Gott ist ein Gott, der über den Tod hinaus herrscht. Und meine Seele und unsere Seele ist in seiner gewaltigen Hand. Seht ihr, er betet dafür, dass eben Gottes Kraft ihren Glauben bewahrt. Denke nie, dass du den Glauben hast, der in Schwierigkeiten Bestand haben kann. Es ist allein durch Gottes Macht, dass der Glaube bewahrt wird. Und dafür lehrt er uns, darum lehrt er uns zu beten. Wenn ihr die Offenbarung lest, seht ihr immer wieder, dass nur die überwinden, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Wisst ihr, was diese Aussage bedeutet? Sie bedeutet nicht, dass ich irgendwie mir eine Vorstellung mache, mein Name steht im Buch des Lebens und deswegen werde ich überwinden, wird dann auch nichts passieren. Sondern gemeint ist ganz einfach, die Bedrängnis wird so groß sein, dass nur Gott mich treu machen kann. Und genau das brauchen wir heute, zu wissen, Gott kann mir alles geben und den rufe ich an, dass er mir genau das gibt, was ich brauche, dass mein Glaube als Überwinder in seine Herrlichkeit eingeht. Zur Erfüllung bringe, sagt, zum Vollmaß bringen soll, dass alles erfüllt wird, was notwendig ist für jede Herausforderung. Nun kommt er zum Ziel, wozu soll Gott das tun? Das ist Vers 12, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde. damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde. Ich habe überlegt, wie kann ich euch das am besten erklären oder wie kann uns das am nächsten gebracht werden? Und ich kam auf das Gebet des Herrn, sein hohepriesterliches Gebet in Johannes Kapitel 17. Wenn ihr nur hier, wenn ihr hier mit mir aufschlagen wollt, in Johannes 17, ich möchte nun das Ende lesen. Da seht ihr schon, dass hier der Herr Jesus betet. Und er betet um etwas vor Gott, dem Vater, dass der Vater ihm genau diese Dinge gibt. Und jetzt schaut mal, wie sehr er sein Volk, seine Kinder hier mit hineinnimmt oder sie als Ziel seines Gebetes hat. Ich lese ab Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wenn Gott also dich in einer bösen Welt bewahrt, dich als sein Eigentum zu verhalten und im Glauben zu leben, so ist das Gebet des Erlösers erhört. Und dann geht er weiter, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Je klarer es ist, dass du nicht von dieser Welt bist und dass das dein Bekenntnis ist, dass du nicht von dieser Welt bist, je mehr wird der Sohn in dir verherrlicht. Je klarer du bekennst, dass du dich mit Christus identifizierst und nicht mit den Kollegen oder Freunden oder Familie oder mit Menschen dieser Welt oder Ideale dieser Welt, je mehr wird der Herr verherrlicht. Schau, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, sende auch ich sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien in Wahrheit. Hier haben wir einen sehr zentralen Vers, der genau das widerspiegelt, was wir im 1. Thessalonicher Brief haben. Damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde. Was hat Christus für uns am Kreuz von Golgatha erkauft? Wofür gab er sein Leben? Ich muss einen Schritt vorher anfangen. Wer ist Jesus Christus? Er ist Gott. Wie herrlich ist er? Wie groß ist seine Schönheit? Seine Herrlichkeit im ganzen Universum? Wie groß seine Macht in der Schöpfung? Aber all das ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, dass er Mensch wurde, sich erniedrigt hat und hier als stellvertretendes Sühnopfer sich selbst hingibt. Sein Wert, den er hat in Ewigkeit, das ist sein Name, damit der Name steht für seine Person, damit dieser Name groß werde, gab er sein Leben und er kaufte von dem Vater eine Erlösung für seine Kinder, die so herrlich ist, dass in Ewigkeit die Herrlichkeit Gottes durch sein Volk proklamiert wird, Epheser 3. Und genau darum geht es, wenn Paulus für seine Gläubigen betet. Er betet dafür, für die Kinder Gottes betet, er betet dafür, dass die Erlösung, ich hatte erst gesagt, wir proklamieren Christus, aber schaut, um es jetzt mal genauer zu nehmen, wir proklamieren die Erlösung. Was ist die Kraft der Erlösung? Was ist das Ausmaß der Erlösung? Wozu kam, was hat Christus am Kreuz von Golgatha erkauft? Herr, vollende an mir alles, was du für mich erworben hast. Bringe doch alles in mein Leben hinein, wofür du gestorben bist. Lass mich doch den Reichtum erkennen, den du erkauft hast für deine Heiligen. Also stellt euch den Bruder Josefs vor, der zu Josef sagt, Josef, zeig mir doch mal die Kornspeicher, werden die ausreichen für die 7 Jahre? Und Josef sagt, oh, das ist genug. Für euch im Übermaß ist Reichtum da. Und wenn Jesus also betet, heilige sie in der Wahrheit, dann sagt er, sie sollen geheiligt werden, trotz aller Anfechtungen, trotz aller Schwierigkeiten, trotz der Macht der Sünde in ihnen, trotz der Welt, die sie als Feinde betrachtet, trotz des Satans, der der Kosmopolitiker ist mit seinem ganzen Heer, sie werden dennoch als Überwinder in meine Herrlichkeit eingehen. Warum? Weil ich diese Erlösung für sie erkauft habe. Und in jeder Umsetzung dieser Herrlichkeit, der Erlösung in seinen Heiligen, wird also Christus verherrlicht, denn er hat gesagt, dafür habe ich mich geheiligt. Vater, heilige sie und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien in Wahrheit. Und er bleibt nicht da stehen, sondern sagt dann Vers 21, Vater, auf dass sie alle eins seien, ich bitte nicht für diese allein, ich lese mal Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, und dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist die Grundlage der Einheit. Deine Loyalität zur Gemeinde proklamiert die Herrlichkeit dieser Erlösung. Deine Liebe zum Volk Gottes proklamiert die Herrlichkeit dieser Erlösung. Deine Bereitschaft, das bedeutet ganz praktisch, deine Bereitschaft zu vergeben, deine Bereitschaft, das Gute zu suchen, deine Bereitschaft deine Bereitschaft, dich selbst zu verleugnen für das Volk Gottes, ist ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Aber es geht weiter, deine Liebe zum Volk, dein Verlangen, dem Volke Gottes wohlzutun, zu dienen, ist ein Beweis der Herrlichkeit der Erlösung. Manche Leute kommen in die Gemeinde und stellen die Frage, was habe ich heute bekommen? Also was bringt es mir? Liebe sagt, wofür soll ich hingehen? Herr, wo kann ich deinem Volk dienen? Damit Christus groß wird in deinem Volk. Und schaut, es beginnt beim Gebet, bei dem, was Paulus hier tut, nämlich die Fürbitte für seine Heiligen. Aber ich muss noch einen Punkt erwähnen hier. Er betet also für die Einheit. Und dann Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch sie bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Johannes sagt dazu, jetzt sind wir Kinder Gottes. Jetzt sind wir Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Also die Gütigkeit Gottes in seinem Ratschluss ist so groß, dass selbst der Apostel Johannes sagt, wir wissen noch nicht mal, wie herrlich das sein wird, was Gott für uns bestimmt hat. Es übersteigt unser Fassungsvermögen. Aber er sagt, eins wissen wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist, was Jesus gebetet hat. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann werden wir ihm gleich sein. Dann wird die Einheit mit Christus so herrlich sein, dass wir in ihm sind und er in uns. Und dass man nicht mehr, dass jede Diskrepanz, die Sünde in uns bewirkt hat, hinweggetan ist, sodass eine vollkommene Einheit ist in Christus Jesus, wo er das Haupt ist und wir seine Glieder, wo er der Bräutigam ist und wir die Braut. Deswegen sagt er, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm. Wenn wir dann mit Christus so verherrlicht sind und die ganze Herrlichkeit seiner Erlösung an uns offenbar wird, dann sieht man nicht nur an uns die Herrlichkeit des Todes Jesu und seines Opfers für uns und dessen, was er für uns erkauft hat, und seines Priesteramtes für uns und seiner Fürbitte für uns, sondern dann werden auch wir gerühmt werden in ihm, weil wir dann zu einer Bestimmung gekommen sind, die Adam und Eva bei weitem übertreffen. Die Herrlichkeit der Erlösten übertrifft die Herrlichkeit des Menschen ohne Sünde, im Paradies bei weitem, weil sie jetzt nicht nur Geschöpfe sind, sondern im neuen Leib in Herrlichkeit auf ewig mit Christus vereinigt sind. Und das Letzte dürfen wir nicht auslassen, weil er hier nochmal genau das macht, was ich am Anfang gesagt habe, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Gemäß, entsprechend der Gnade. Diese Bitten, sagt Paulus, soll Gott an uns ausführen, entsprechend der Gnade Gottes. Nun, weil hier in der Mitte der Artikel fehlt, könnte es sein, dass dies ein Zeugnis dafür ist, dass Paulus Gott und den Herrn Jesus Christus als dieselbe Person bezeichnet. Wer die Bibel kennt und wer verstanden hat, wie Gott sich offenbart hat im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist, für den ist das absolut kein Problem. Aber seht, es ist eine absolute Einheit, eine vollkommene Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und er sagt, dass all diese Dinge, für die er hier gebeten hat, dass all diese Dinge gegeben werden gemäß der Gnade. Wenn also Gnade so groß ist, wenn Gnade die Grundlage ist, und Gnade bedeutet, Gott findet nichts in dir. Er gibt es aufgrund seiner Herabneigung, aufgrund dessen, was Christus getan hat. Das ist, was Gnade ist. Gnade macht Christus zur Grundlage jeder Gabe Gottes. Sein Opfer, sein Werk, sein Verdienst ist der Grund, warum Gott die Hände voll nimmt und sie über seine Kinder ausschüttet. Das ist Gnade. So gibt Gott. Und es bedeutet, darum darfst du beten. Und ich würde es mit dem Psalm sagen, der sagt, tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Er will sagen, je größer du dein Maul aufreißt, je voller kann er werden. Und die gemeint ist, bitte groß, bitte viel. Bitte alles, was Christus erworben hat, bitte es nicht, indem du auf dich selbst blickst und auf dein Versagen, weil Gebet beginnt darum, dass ich bekenne, dass ich das nicht habe, was ich sein soll, was ich haben sollte, dass ich nicht bin, was ich sein sollte, dass ich nicht würdig der Berufung wandle. Herr, gib mir, dass ich würdig der Berufung wandle. Und dann redest du mit jemandem aus deiner Nachbarschaft und am Ende sagst du, wie feige war ich doch, für deinen Namen einzustehen. Wie feige war ich doch, Sünde beim Namen zu nennen. Wie feige war ich doch, den Herrn zu bekennen. War das angemessen der Berufung? Nein, mit Sicherheit nicht. Herr, gib doch, dass ich angemessen bin der Berufung. Und dann reagiere ich böse in der Familie und proklamiere nicht die Herrlichkeit der Erlösung, seine Liebe, seine Vergebung, seine Selbstverleugnung. Im Gegenteil, ich bin beleidigt, weil man meine Ehre angekratzt hat. Ist das angemessen der Berufung, der Erlösung? Nein, es ist nicht angemessen. Schau, das Schlimme ist nicht, dass es passiert ist. Das Schlimme ist, dass du es rechtfertigst. Angesichts der großen Gnade. Warum kommst du nicht genau damit zur Gnade Gottes? Und rufst die Gnade an, die nicht nur dir die Schuld vergibt, damit du mit gutem Gewissen weiter das Gleiche tun kannst, sondern damit die Gnade mächtig in deinem Leben wirkt, sodass du die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnest und besonnen, gerecht und gottesfürchtig lebst in diesem Zeitlauf. Du erwartest, dass Gnade dich zur Herrschaft bringt, weil Gnade muss herrschen. Gnade bedeutet, Gott gibt dir alle Dinge, die du brauchst. Für jeden Umstand, für jede Herausforderung, für jede Glaubensprobe, für jede Not, um Christi willen. Und er wartet darauf, erbeten zu werden. Aber liebe Geschwister, wir würden zu schnell aufhören, wenn wir einfach hierbei bleiben würden, erbeten zu werden. Er wartet darauf, erbeten zu werden, ja. Aber jeder von uns wird schwach im Gebet. Dieses Gebet lehrt uns, füreinander um diese Dinge zu beten. Ja, bitte sie für dich. Bitte sie für dich. Und je mehr du deine Not und die Dringlichkeit dieser Bitte erkennst, je intensiver, je existenzieller wird dein Gebet für sein Volk. Siehst du den Bruder dann in Schwachheit? Siehst du deinen Bruder straucheln? Denkst du nicht zuallererst, ich muss dir mal das und das sagen? Oder ich muss dir mal die Leviten lesen? Nein, dann gehst du zuallererst zu dem, der die Quelle aller Gnade ist, nämlich zu Gott, und sagst: O Herr, ich will nicht aufhören zu beten, alle Zeit, dass Gott ihm gibt, was Christus für ihn erworben hat, dass sein Glaube gestärkt wird, dass der Name Christi in ihm verherrlicht wird. Und dann siehst du einen jungen Gläubigen und der passt sich der Welt an und er kleidet sich wie die Welt und er liebt die Welt und er beginnt Freunde zu machen mit der Welt. Und dann gehst du zuallererst ins Gebet und sagst: O Herr, erbarme dich über ihn. Wenn die Welt ihn überwindet, so ist es nicht dein Glaube. Aber selbst deine Kinder brauchen die Fürbitte füreinander, das Erheben der Hände. Und so flehst du zu Gott: O Herr, erbarme dich über ihn und rette ihn von dem gegenwärtigen bösen Zeitlauf. Und rette ihn in dein Reich. Und bringe ihn zu der Quelle des Heils, zu Christus. Und lass ihn die Herrlichkeit Jesu sehen, damit alle Herrlichkeiten dieser Erde verblassen, weil er überaus herrlich ist. Beten gemäß der Gnade. Gott gebe uns das. Amen.